Ich sehe noch aus wie Frühstück, aber gleich gibt's Dinner.
Willkommen bei à la carte, der Podcast, bei dem die Gespräche auf der Zunge zergehen. Egal ob Pommesbude oder Sterne-Restaurant, ich klingel überall da, wo es nach Leben duftet. Fertig mariniert? Jetzt wird serviert. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge à la carte. Ich freue mich ganz doll, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir sind heute im Frieda Schlamassel und zwar auf der Friedelstraße 31 in Kreuzköln. Hier gibt es von den Alpen bis nach Berlin alles, was ihr euch vorstellen könnt. Zentraleuropäische Küche, hausgemacht, und wenn ihr hier seid, dann müsst ihr unbedingt den Cheesecake probieren, weil das Leckerste ist, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Da könnt ihr drauf vertrauen, weil ich habe ja mittlerweile schon einige Restaurants ausprobiert. Ich habe mir Anna-Maria Lipke eingeladen. Sie hat vor ein paar Jahren über 50 Kilo abgenommen, spricht ganz offen über ihre Abnehm-Stories, über die Struggles, über das, was auch im Kopf passiert und natürlich auch über ihre Rezepte. Und ich freue mich, dass wir heute zusammen mit Anna-Maria Lipke hier im Podcast sitzen. Schön, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich total. Wir haben gerade schon kurz gesprochen. Das ist heute deine allererste Podcast-Aufnahme, ne?
Meine erste Videopodcast-Aufnahme.
Okay. Und
bin noch ein bisschen nervös, aber ich freue mich total drauf.
Eigentlich sprichst du ja total viel vor der Kamera auch, ne? Also,
ja.
Du bist ja so, dein Instagram ist ja schon so, du quatscht in die Kamera,
ja,
und bist da. Fühlt sich das jetzt anders an?
Total. Ich finde, das ist was ganz anderes, wenn ich zu Hause alleine in meiner Kamera rede, als wenn jemand anderes mich filmt und ich die Kontrolle so ein bisschen abgeben muss. Aber deswegen freue ich mich mal, hier das alles aus einem neuen Winkel zu betrachten heute und einfach in ein anderes Format einzusteigen.
Mhm. Wenn wir jetzt heute so deinen allerliebsten Kindheitssnack hier stehen hätten, was wäre das?
Das ist eine gute Frage.
Oh, vielen Dank. Ich mache das jetzt schon seit ein paar Folgen.
Was ist mein Lieblingskindheitssnack? Also irgendwie kommt mir, komisch, das ist ganz weird, aber das Erste, was mir einfällt, ist Kinderpinguin. Obwohl das ist eigentlich so basic.
Oh, aber mein
Kinderpinguin ballert immer.
Es ballert wirklich. Und ich durfte das früher auch, glaube ich, wir hatten das nie zu Hause. Und als ich dann so Taschengeld und so hatte, war ich so, ja. Aber die Werbung davon war auch immer richtig gut. Weil die da so wie bei Magnum immer so reingebissen haben. Und dann war ich so, oh mein Gott.
Ich kann den Werbeslogan bis heute mitsprechen.
Ja.
Ich liebe das.
Ja.
Was ist deine?
Oh, gute Frage. Kennst du Schoko Fresh?
Ja, natürlich. Oh, das ist ja auch der Lieblingssnack von meinem besten Freund.
Oh,
habe ich immer im Kühlschrank, wenn er da ist, weil er liebt Schoko Fresh.
Ja, die sind also wirklich, wenn die im Kühlschrank sind, boah.
Ja.
Schon gut. Und ich habe seit neuestem so eine Obsession. Kennst du diese Trüfrü? Das sind diese,
diese Schokofrüchte.
Mhm.
Ja, geil. Die, aber die sind gefährlich.
Ja.
Man kann mal so eine Packung innerhalb von 5 Minuten haben.
Und man denkt auch so, ja, ist ja auch Obst mit drin. Also, kann nicht so ungesund sein.
Quatsch.
Ja, du sprichst sehr offen bei deinem Instagram über diverse Themen, weil du auch eine Phase hattest, in der du nicht so ein gutes Verhältnis zu Essen hattest.
Ja.
Wenn ich das mal so droppen darf. Ja, lass uns mal anfangen bei deiner Geschichte, wie du überhaupt mit Instagram angefangen hast. So, woraus ist das resultiert?
Tatsächlich habe ich dieses Jahr mein 10-jähriges auf Social Media im Dezember. Das wird auf jeden Fall auch gefeiert. Mhm. Und ich habe damals angefangen durch meinen besten Freund tatsächlich. Da ist er wieder. Der hat mich in die ganze große Welt hier reingebracht. Und wir haben uns kennengelernt. Ich habe nämlich ursprünglich eine Ausbildung zur Make-up-Artistin gemacht. Und ich war auf einer Schule, wo Make-up-Artisten und Fotografen gleichzeitig ausgebildet worden. War ganz praktisch, weil die Fotografen dann immer mit den Make-up-Artisten zusammengearbeitet haben. Und mein bester Freund war damals in der Fotografenklasse. So. Und das war deswegen, wir haben dann ständig irgendwie zusammen gechillt und haben das war direkt ein Herz und eine Seele. Und er hat dann irgendwann mittendrin mal angefangen und meinte so, irgendwie, du solltest YouTube machen. Ich würde dich da voll drin sehen. Und ich dachte erst so, weiß ich nicht, fühle ich mich eigentlich gar, also sehe ich mich gar nicht, habe ich nie drüber nachgedacht. Und weil er halt diese Fotografenausbildung hatte und dann das ganze Equipment schon alles und sowas, meinte er, komm, ich drehe die erste Folge für dich oder dieses erste YouTube-Video, ich schneide das, ich habe Kamera, Equipment, alles und wir machen das einfach. Und dann, weil ich die Make-up-Ausbildung damals gemacht habe, habe ich natürlich ganz klassisch 2016 mit Make-up-Tutorials angefangen, so wie gefühlt jeder damals. Aber das war ganz lange meine ganz große Leidenschaft und so hat es dann angefangen. Und dann hat er quasi mir wirklich am Anfang immer geholfen und dann hat sich aber einfach über die Zeit der Content halt natürlich total verändert. Und jetzt koche ich mittlerweile. Hätte ich auch nicht gedacht damals.
Ich wollte gerade sagen, wann kam der Switch, dass du nicht mehr Make-up gemacht hast, sondern dich so mit Essen?
Tatsächlich durch meine Abnahme dann, weil ich habe irgendwann so ein habe mein ganzes Leben lang eigentlich mit Übergewicht gestruggelt. Ich war eigentlich ein verhältnismäßig normales Kind, sag ich jetzt mal.
Also so in Teenagerjahren.
Genau, ja. Und habe dann ganz viel mit immer ganz krass ständig auf und ab mit dem Gewicht gestruggelt. Und dann war irgendwann so ein Punkt erreicht, der war ein bisschen doll. So, und da war das, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, wenn du jetzt langfristig so weitermachst, dann ist es einfach gesundheitlich für dich nicht gut. Und bei mir war so ein Knackpunkt, dass ich im Flugzeug saß und den Anschnallgurt nicht mehr zubekommen habe.
Ah, okay.
Und das war mir so unangenehm, das werde ich nie vergessen. Und dann musste ich die Stewardess nach einer Gurtverlängerung fragen. Und die Stewardess hat so dermaßen unangenehm darauf reagiert und hat das nämlich das halbe Flugzeug geschrien. Und ich habe mich so geschämt in dem Moment. Und da, das war für mich so ein Knackpunkt, wo ich mir dachte, boah, ich will mich nie wieder so fühlen.
Scheiße, ja.
Und dann habe ich angefangen, mich komplett mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen und so weiter. Und dann kam das über Monate und dann haben das natürlich Follower auch so mitbekommen, so ein bisschen. Und waren so, ah, kann das noch so abgenommen? Erzähl doch mal, was isst du denn so und so weiter. Und habe ich mir gedacht, na gut, dann zeige ich dir jetzt halt, was ich esse. Und dann hat das irgendwie so ein bisschen angefangen und habe dann aber auch natürlich generell festgestellt, oh, was kann man denn jetzt in so einer Abnahme essen? Weil irgendwie, es wurde einem, mir wurde jahrelang zumindest eingeprügelt, Magerquark, Hühnchen und Reis und das war's. Und das habe ich auch gefühlt am Anfang nur gegessen. Und dann habe ich festgestellt, dass irgendwie die ganze Instagram-Welt nur von so einem Proteinmittelmarkt beherrscht wird. Und das hat mich immer genervt, dass ich bei jedem Rezept irgendwie immer irgendein Ersatzprodukt kaufen musste. Und dann bin ich halt kreativ geworden, habe angefangen halt selber zu kochen und mir da so selber irgendwie so Comfort-Food-Rezepte zu erstellen, die geil sind, die mich irgendwie happy machen, aber trotzdem irgendwie gut genug sind, um im Kaloriendefizit zu bleiben, also um irgendwie gesund abzunehmen und auf nichts zu verzichten. Und so ist dann das irgendwie entstanden. Also von jemandem, der immer Essen bestellt hat und immer Essen gegangen ist, der nie gerne gekocht hat, so ist dann eigentlich so diese Leidenschaft zum Kochen entstanden irgendwann.
Gut, wir haben Haselnuss, Blumenkohl-Pastete und Brot zur Vorspeise.
Mega, mega. Freue ich mich drauf.
Was ist so dein All-Time-Favorite, so Soul-Food?
Also, wenn ich es nicht selber machen muss, dann, dann ist es Sushi auf jeden Fall. Oh. Weil das kriege ich einfach nicht hin. Also, ja. Da muss ich vielleicht mal so einen Kurs belegen. Mhm. Aber wenn ich es selber mache, dann ist es so ein Eintopf von mir, Bauerntopf. Hast du schon mal gehört? Mhm. Immer geil. Weil das ist so ein, ich liebe halt auch einfach generell alles, was man im Herbst essen kann. Ich bin nämlich ein ganz großer Herbstfan. Mhm. Und das ist einfach so, das ist so ein Comfortfood. Das ist nicht so schwer, aber trotzdem sättigt es. Und ach, das geht immer. Ich liebe das. Geil.
Ich habe, als ich dich gestalkt habe, natürlich aus Recherchegründen, habe ich gesehen, dass du auch so eine richtig leckeres, also es war richtig geil, hast dieses Rezept für Ramen. Mhm. Weißt du, manchmal, ich finde das so krass, weil ich habe dann so deine Kochvideos angeguckt und so und ich bin halt persönlich manchmal auch einfach viel zu faul zum Kochen, also zum richtigen Kochen, weil ich mache mir schon so, ich mache mir dann so irgendwas im Airfryer, weißt du, aber ohne jetzt so richtig zu kochen. Und dann bin ich immer wieder so überrascht davon, dass manche Gerichte ja auch echt nicht lange dauern und man da wirklich was Geiles dann hat und da mal ein bisschen Variation reinbringen kann.
Total, aber ich sag dir ehrlich, ich verstehe das 100%, wenn Leute sagen, ich habe keine Energy, auch vor allen Dingen, wenn man jetzt wirklich so einen 9-to-5-Job hat und dann hat man vielleicht noch Kinder und keine Ahnung was on top, dass man dann auch einfach mal keinen Bock hat, wenn man abends nach Hause kommt und dann vielleicht eher zu irgendeinem Lieferdienst greift, weil es einfach schneller geht. Aber es gibt wirklich so viele geile Gerichte, die viel schneller als ein Lieferdienst sind.
Ja, das hast du auch immer gesagt. Denkt.
Ja. Voll. Aber ich check schon, man steht dann halt trotzdem in der Küche. Man muss irgendwas tun.
Voll.
Aber ja.
Bei dir in der Bio steht Rezepte ohne Proteinpulver.
Ja.
Was hat es damit auf sich? Hegst du einen Groll gegen die Fitnessindustrie oder?
So ein bisschen, sagen wir mal so ein bisschen, weil ich, das ist ja auch das, was ich gerade schon erzählt hatte, als ich angefangen habe mit der Abnahme, das hat mich wahnsinnig gemacht, dass ich so viele leckere Rezepte gesehen habe, wo man sich wirklich dachte, oh mein Gott, das sieht ja todesgeil aus und dann war da immer irgendwie irgendein Süßungsmittel drin oder ich muss auch dazu sagen, ich bin einfach nicht so ein Fan von dieser künstlichen Süße, mag ich einfach nicht so und überall war Proteinpulver drin und ich habe mir immer gedacht, muss das? Also kann ich das auch irgendwie ohne machen? Weil es waren nie irgendwie so Alternativen mit dazugegeben. Und das hat mich einfach genervt. Und ich habe gemerkt, dass das so einen Übermaß genommen hat, irgendwie auf Social Media. Und als ich diese Abnehmreise begonnen habe, gab es ja auch da wieder ganz viele Ups und Downs. Und ich war gleichzeitig aber auch in Therapie und habe ganz viel über dieses Thema und mein Essverhalten geredet. Und habe dann durch meine Therapeutin auch irgendwie, sind wir mal so durch die Diätindustrie der letzten 40 Jahre gegangen. Oh und Gott. Jedes Jahrzehnt ist gefühlt irgendein anderes Thema Trend gewesen. Also ich glaube, in den 90ern war das fettfreie Produkte. Da war jeder hatte fettarme Milch, fettfreien Joghurt. Ich glaube, in den 80ern war schon mal so ein ganz krasser Proteinhype. Dann war irgendwie alles nur noch ohne Zucker. Dann war dieses Low Carb ja ganz lange ein Ding. Wir dürfen auf keinen Fall mehr Kohlenhydrate essen. Also man kann wirklich, wenn man sich mal so den Markt anguckt, kann man wirklich sehen, dass jedes Jahrzehnt ist immer irgendein anderer Trend. Und jetzt aktuell sind wir halt volle Kanne wieder in diesem Proteinhype drin. Und was zeigt mir das, was hat mir das langfristig gezeigt, dass dieser ganze Hype, egal in welchem Jahrzehnt wir sind, eigentlich Schwachsinn oder beziehungsweise nicht Schwachsinn, aber irgendwo unnötig ist, wenn man das so überkompensiert. Weil am Ende des Tages reicht ein Kaloriendefizit. Und wie ich das erreiche, natürlich muss man auf gewisse Faktoren achten, ist halt anders. Und mich nervt halt immer an dieser ganzen Fitnessindustrie, dass das manchmal, nicht bei allen, aber bei manchmal so dieses Bild vermittelt wird, ohne das geht's nicht, weil du brauchst das.
Es gibt ja auch ganz viele so What I Eat in a Day auf Social Media. Also so wirklich auf jeder Plattform gibt es ja 1000 verschiedene What I Eat in a Day. Ja, und gerade in dieser Protein-Bubble, wenn ich sie jetzt mal so beschreiben würde, besteht ja auch ein What I Eat in a Day wirklich zu 75% aus Proteinprodukten. Mhm. Und ich frage mich auch immer, das ist ja auch, also so klar bist du dann vielleicht im Kaloriendefizit, aber es ist ja viel, also so das Bild von Ernährung ist ja viel ganzheitlicher und so dein Darm, der muss ja auch die Süßstoffe, den Zucker, also alles, was da drin ist, verarbeiten. Und ich glaube, es ist jetzt ja auch nicht so das gesündeste Bild. Also ich frage mich immer, ist es dann wirklich, weil du deine Ernährung umgestellt hast oder hast du einfach dann eine Hyperfixation auf diese Ersatzprodukte? Ja. Was dich ja langfristig auch nicht davon befreit, so dein Verhältnis zum Essen oder zur Ernährung wieder aufzubauen. Ja, wie hast du das geschafft, dass du deine Ernährung dann umgestellt hast?
Also es war ein ganz langer Weg und man kann das auf jeden Fall nicht in 5 Minuten runterbrechen, weil wie gesagt, bei mir war halt auch noch ganz viel so anderes mit dahinter. Wie gesagt, ich war in Therapie dafür und habe da ganz viel drüber geredet und ich glaube, das ist auch bei jedem ganz individuell. Und bei mir war, was mein Fehler vorher all die Jahre war, dass ich halt genau immer dieser Diätindustrie geglaubt habe, mit allem neuen Hype. Ich habe alles ausprobiert, was es gab, sei es in den 2000ern die Kohlsuppendiät. Ich glaube, das war so meine erste Diät, die ich, ich glaube, mit 11 oder so gemacht habe. Und
das heißt, das war schon, also das hast du alles schon ausprobiert, bevor dieser Moment im Flugzeug war.
Ja. Okay. Also ich hab wirklich alles ausprobiert. Ich habe welche Entwässerungskapseln gefressen, wie Smarties, also wirklich ganz fürchterlich. Und ich habe wirklich alles, als Teenager, dann war ich 16, habe irgendwie am Tag nur einen Apfel gegessen und so. Und das ist so, also es war ein ständiges Auf und Ab und ich habe wirklich alles irgendwie probiert, was in irgendeiner Zeitung oder was irgendwo im Internet irgendwie als, ja, das ist total easy deklariert worden ist.
Damit waren ja auch alle Zeitungen voll, also auch früher voll. Die ganzen Magazine, das war ja nur, also so, da war ja immer eine schlanke Frau auf dem Cover und immer so, dieses Workout brauchst du diese Woche und das ist das neue Abnehmrezept. Also es ist ja krank, dass einem das schon so einfach als normales Bild vermittelt wurde, dass du musst dich damit beschäftigen mit einer Diät als Frau.
Ja, total. Leider Gottes. Und ich glaube, bei mir war, was vor allem auch gefehlt hat, war das Wissen eigentlich daran. Wie nimmt man denn ab? Was braucht denn der Körper? Wie funktioniert denn so eine Abnahme? Was passiert in der Psyche? Und das ist vor allen Dingen auch so ein Punkt, den habe ich ganz lange außer Acht gelassen. Ich habe halt immer nur versucht, das Oberflächliche zu bekämpfen und habe mich dann halt immer gewundert, warum denke ich dann trotzdem noch 24/7 an Essen? Warum habe ich ständig dieses Food Noise und warum wird es nicht besser? Und ich dachte, diese Sachen helfen mir jetzt, damit ich hier halt endlich so diese Klarheit im Kopf habe und endlich alles total einfach fällt. Aber das gab's halt einfach nie. Und nachdem ich dann erst angefangen habe zu verstehen, was braucht denn der Körper eigentlich? Warum reden denn immer alle von Proteinen? Wofür sind die denn eigentlich so wichtig? Und warum muss man da in einer Abnahme so ganz besonders drauf achten, etc.? Und nachdem ich das alles mir wirklich bausteinmäßig selber zusammengesucht habe, habe ich erst verstanden, es geht gar nicht um dieses eine Produkt, was da vermarktet wird, sondern es geht einfach um das Ganzheitliche. Das kann manchmal natürlich eine Unterstützung sein, so ein Produkt, aber muss es nicht zwanghaft. Und es wird halt, also wie gesagt, die Diätindustrie, das ist ein Milliardenmarkt, also weltweit. Und wenn das alles so einfach wäre und so funktionieren würde, dann würden nicht so viele Menschen immer noch mit ihrem Gewicht strugglen. Und ja, also es hat erst Klick gemacht, nachdem ich wirklich verstanden habe, wie mein Körper funktioniert, dass jeder anders ist, dass jeder eine andere Geschichte in so eine Abnahme mit reinbringt. Und das war total wichtig bei mir zu bemerken und auch endlich zu verinnerlichen. Und da habe ich dann gecheckt, beziehungsweise konnte dann durch diese ganzen Werbelügen durchgucken und verstehen, warte mal, okay, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt dieses eine Produkt brauche, damit es mir endlich hilft, sondern es geht um viel, viel mehr.
Hast du heute auch noch Momente, in denen dich dann so eine Werbung triggert oder so Videos triggern, die du siehst auf Social Media, wo Leute so eine Sachen bewerben?
Ich weiß nicht, ob triggern bei mir jetzt das richtige Wort ist, aber manchmal nervt es mich auf jeden Fall, sagen wir mal so. Also nerven ist, glaube ich, das richtige Wort. Oder ich denke mir manchmal so, Leute, man, ihr kommt, also vor allen Dingen manchmal sind es ja auch Leute, die zum Beispiel selber ganz lange irgendwie über Übergewicht gestruggelt haben und die dann auch irgendwie abgenommen haben und dann halt versuchen, das an anderen an den Markt zu bringen. Und da denke ich mir immer ganz oft, ihr wisst doch, wie das ist. Ihr wisst doch selber, wie schwer das ist. warum tragt ihr das so weiter an andere? Also warum versucht ihr das nicht einfacher zu machen für alle? Und deswegen habe ich halt angefangen, das zu versuchen, so zugänglich für, wie möglich für alle zu machen. Hab mir damals auch geschworen, ich will niemals irgendwie so ein Fitnessplan, den du dir kaufen kannst oder sowas machen oder bewerben oder vermarkten. Ich will nie irgendwie in so eine, also irgendein Produkt rausbringen, was Leuten angeblich eine Abnahme einfacher machen soll. Und deswegen habe ich halt angefangen, diese What I Eat in a Days zu machen, die so realistisch wie möglich sind. Ich weiß, die sind super kritisch, diese Formate. Aber einfach mal, um dieser ganzen Bewegung irgendwie entgegenzusetzen und zu sagen, wir müssen einfach mal alle durchatmen. So schlimm ist es gar nicht. Es ist schwer, ja, auf jeden Fall. Aber man kriegt das auch hin ohne all das.
Mhm. Ja, 100%. Wie ist es dann bei dir dazu gekommen, dass du ja auch ein Buch geschrieben hast?
Ja. ja, ich habe ja dann irgendwann angefangen, die ganzen Rezepte zu aufzunehmen. Und dann kam irgendwann eine ganz tolle Anfrage von diesem Verlag. Und da habe ich mir dann direkt gedacht, oh mein Gott. Und es ging natürlich erstmal um ein ganz klassisches Kochbuch. Und da habe ich mir dann gedacht, vielleicht ist das meine Möglichkeit, dieses Wissen, was ich mir jetzt die letzten Jahre angeeignet habe, einmal neben dem Kochpart noch in ein Buch zu packen. Mhm. Und das war mir irgendwie total wichtig, da irgendwie so einen, das, was mir halt jahrelang gefehlt hat, dieses Grundverständnis für so eine Abnahme, zusätzlich in so ein Kochbuch zu bringen. Und so ist das dann.
Das heißt, du gehst auch auf so die mentalen Aspekte ein.
Ja, total. Also ich habe mir auch eine ganz tolle Unterstützung reingeholt, weil ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin. Mhm. Und bevor ich hier wieder irgendwas Falsches sage, habe ich mir da professionelle Hilfe mit ins Buch reingeholt. Also da, es gibt einen ernährungswissenschaftlichen Teil und den hat damals die liebe Miri Krug für mich geschrieben. Die es ist eine Ernährungswissenschaftlerin, die ich vor langer Zeit mal auf einem Event kennengelernt habe, ganz liebe Maus, und die hat dann quasi die ganzen wissenschaftlichen Fakten runtergeschrieben und ich habe dann quasi so diesen mentalen Part aus meiner Geschichte quasi noch mit dazu gepackt, habe meine persönlichen, meinen Werdegang mit dem ganzen Essen und sowas da reingeschrieben und es ist quasi jetzt eine Kombination aus leckeren Rezepten, meiner persönlichen Geschichte und halt dem wirklich wissenschaftlichen Teil, der Fakt sind.
Was würdest du einer Person sagen, die jetzt vielleicht gerade genau diesen Moment hatte, den du hattest im Flugzeug? Diesen Wendepunkt?
Ich habe selber ganz lange nicht geglaubt, dass ich das jemals schaffen würde. Und ich habe auch immer nur ganz jahrelang halt diese Transitions von anderen Menschen im Internet gesehen, diese tollen Vorher-Nachher. Und war mir da irgendwann gar nicht mehr so sicher, ob ich das selber jemals schaffen könnte. Und ich schwöre, ich war so tief in diesem ganzen Thema drin. Ich habe so lange damit gestruggelt, wirklich ganz, ganz schlimm. Und viel geweint auch in der Vergangenheit deswegen. Und es hat mich wirklich mental extrem belastet. Und jeder Person, die an so einem gleichen Punkt ist, würde ich immer sagen, glaub mir, auch wenn sich das crazy anhört und man das immer nur im Internet sieht, aber man kann es wirklich selber schaffen. Man kann da rauskommen, man kann diese Food Noise bekämpfen und man kann wirklich sich ein komplett neues Leben aufbauen. Das ist möglich und das ist nicht nur ein Internetphänomen.
Kannst du einmal noch ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was Food Noise ist, erklären, was es ist?
Food Noise ist, dass du 24/7 an nichts anderes denken kannst als Essen. Das ist egal, ob das mit sozialen Events verbunden ist. Es ist zum Beispiel, ich weiß, ich gehe jetzt heute Abend irgendwo, bin auf eine Party eingeladen. Oh Gott, kann ich da essen? Kann ich vor anderen essen? Oh, ich würde so gerne das essen. Ich habe so Hunger. Oder dann gerade, wenn du zum Beispiel versuchst abzunehmen und dich in einem Kaloriendefizit befindest, ist es ja auch völlig normal, dass der Körper dann auch nach Nahrung schreit. Und du kannst dich auf nichts konzentrieren, weil du 24/7 an Essen denkst. Und aber auch, was für Auswirkungen das auf dich hat, was das mit sich bringt, wenn du jetzt doch isst, wie du dich selber dann persönlich auch fertig machst dafür, etc. Also einfach dieses, dein Kopf gibt keine Ruhe und das ist wahnsinnig anstrengend auf Dauer.
So, kommen wir zu unserem Hauptgericht, Käsespätzle.
Mega.
Mit so Zwiebeln obendrauf, Aperölchen. So kann man noch in den Tag starten. Cheers.
Cheers.
Du hast gerade schon erzählt, dein bester Freund ist ja Österreicher und macht Spätzle gerne.
Ja, er liebt es. Es ist das beste Gericht, was er kann.
Oh,
das wurde in langer Familientradition weitergegeben.
Ich war lange nicht mehr so neidisch. Ich liebe so österreichisches Essen und so. Das ist immer so Essen für die Seele.
Ja. Voll. Ach, guck dir diesen Cheeseball an. Ja. Liebe ich.
Wow. Du hast ja gerade schon so ein bisschen über deine Story geredet. Hast du so zwei, drei oder sagen wir mal drei Tipps für Personen, die gerade auch versuchen, sich so im Dschungel der Ernährungsmythen zurechtzufinden?
Ich glaube, mein erster Tipp ist, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich kommt die Person ja dann auch daher, dass sie ein bisschen Gewicht verlieren will, sage ich jetzt mal, wenn man sich damit schon auseinandersetzt. Die erste Frage, die ich jedem empfehlen würde, ist, dass man sich wirklich ganz intensiv fragt, warum will ich abnehmen? Woher kommt das? Was könnte mein Problem mit der ganzen Sache sein? Also ist das wirklich nur, ist das ein Lifestyle-Ding jetzt gerade? So, ich will 5 Kilo abnehmen, um mich ein bisschen wohler zu fühlen. Ist da vielleicht wirklich schon ganz langer Leidensweg hinter, so wie bei mir zum Beispiel, wirklich das ganze Leben, das man dann auf und ab hat und sich jetzt gerade wieder denkt, oh, jetzt versuche ich es nochmal, das ganze Thema. Oder was ist der Hintergrund? Weil ich finde, das ist total ausschlaggebend auch, ob einen sowas triggern könnte im Internet oder wie anfällig man für so eine Problematik ist, sage ich jetzt mal. Und ich finde, das ist super wichtig, weil das vergessen ganz viele, weil, wie gesagt, ganz viele immer nur versuchen, sofort das oberflächliche Problem, also so schnell wie möglich abzunehmen, einfach zu bekämpfen zu wollen, aber halt einfach nicht tiefer dringen. Und deswegen ist es meistens nicht langfristig, sage ich jetzt mal. So war es zumindest bei mir der Fall. Und dann auf jeden Fall auch nicht immer alles glauben, was man im Internet sieht. Also das hört man ja immer von allen Ecken. Don't always believe what you see. Aber es ist halt wirklich einfach so. Und dass man da manchmal wirklich so einen Schritt zurückgehen muss und sagen muss, stimmt das wirklich oder wird da einfach nur gerade wieder ein Produkt vermarktet? Ist das eine gute Möglichkeit, um das Produkt irgendwie einzubinden? Brauche ich das wirklich? Etc. Ja.
Zweiter Tipp.
Ach so, das war eigentlich schon fast mein zweiter Tipp. Okay.
Dann der dritte.
Sich auf jeden Fall selber versuchen, den Druck rauszunehmen. Weil ich kenne das noch von mir, dass man so schnell wie möglich meistens abnehmen will, dass man am liebsten das morgen weg hat. Das verstehe ich natürlich. Wenn es so gehen würde, würden wir es alle so machen. Aber meistens kam ja so eine Zunahme auch nicht von heute auf morgen. Die hat ja auch Wochen, Monate oder vielleicht auch Jahre lang gedauert. Und sich da selber den Respekt geben und sagen, okay, ich muss das nicht in 5 Minuten machen. Wenn ich jetzt heute mal irgendwie doch wieder in alte Muster verfallen bin, dann ist das okay. Dann ist das kein Weltuntergang. Dann macht man morgen einfach weiter, anstatt alles über den Haufen zu werfen. Und einfach sich selber so ein bisschen gentle mit einem selber zu sein. Weil das hat mir auch ganz oft gefehlt. Weil man ja selber meistens sein größter Feind ist oder sein größter Kritiker auch ist. Und man da viel zu gemein zu sich selber ist. Und das ist total wichtig, dass man da einfach mal einen Gang runterfährt.
Du hast auch mal darüber geredet, dass eine Abnahme meistens ja also für den Körper schneller passiert als im Kopf.
Ja. Das ist auch so ein Thema.
Ja, zu dem Thema. Was genau meinst du damit? Beziehungsweise, wie hast du das erfahren?
Ich muss sagen, ich trage bis heute immer noch manchmal Spuren von diesen, der Kopf braucht länger, um hinterherzukommen. Weil es ist eine Sache, das Gewicht abzunehmen, aber ganz oft ist es so, dass man das selber nicht sieht. Sei es im Spiegel oder auf Fotos oder keine Ahnung was. Also gerade wenn man zum Beispiel jemand ist, so wie jetzt auch wieder in meinem Fall, die jahrelang mit Übergewicht gestruggelt hat, da kommen einfach so manche Verhaltensmuster, die prägen sich ein. Weil man sein ganzes Leben lang war man daran gewohnt, dass man halt jetzt nur mal diesem Körpertyp entspricht. Und da kommen ganz, sei es zum Beispiel, man ist auf einem Gruppenfoto. Wie positioniert man sich als Position auf so einem Gruppenfoto? Ich war immer ganz hinten, Körper möglichst verstecken, immer nach vorne, damit man kein Doppelkinn sieht, etc. Und das sind alles so Verhaltensmuster oder automatisch die Panik, wenn ich irgendwo in einem anderen Foto oder Video im Hintergrund zu sehen war. Weil mein erster Gedankengang, oh Gott, wie schlimm sehe ich auf dem Foto aus? Und solche Sachen habe ich teilweise bis heute noch manchmal. Es ist wesentlich weniger geworden, aber man vergisst ganz oft, dass man jetzt nicht mehr so aussieht. Und das ist das, was eigentlich total schwer ist, weil man mental einfach noch gar nicht an dieser Abnahme dran ist oder beziehungsweise so weit gekommen ist, dass man wirklich das auch actually sieht, was man geschafft hat. Weil man meistens immer nur sieht, ah, das ist noch nicht und das ist noch nicht. Weil man sein Leben lang sich darauf antrainiert hat, immer nur quasi sich so ein bisschen zu verstecken. Also wie gesagt, ich zumindest. Ja, und das dauert echt lange, bis man da mental auf einer Stufe steht und sagt, okay, ich habe mich jetzt angenommen in den neuen Körper, ich fühle mich wohl, mir geht's mega.
Das ist ja auch was viele sagen, die eine Essstörung mal hatten, dass einen das, also so, dass man sich zwar, dass man recovern kann, aber dass einen das ja trotzdem das Leben lang begleitet, weil das einen das bisherige Leben lang schon geprägt hat. Mhm. Also es sind ja Verhaltensmuster, glaube ich, wie du gerade gesagt hast, die man sich über Jahrzehnte antrainiert hat,
ja,
und dann vielleicht einen Umgang damit gefunden hat. Und ich glaube, das hilft auf jeden Fall, das einzuordnen, wenn man wieder in der Situation ist, dass man genau die gleichen Gefühle hat, die man früher hatte.
Ja.
Man kann es halt einordnen und sagen, mhm, okay, es ist jetzt gerade nicht so deep, mein Leben ist noch in Ordnung und es hängt nicht am seidenen Faden,
ja,
aber man trägt es trotzdem noch in sich drin, oder?
Ja, total. Das ist auch echt, auch wenn man, weiß ich nicht, wenn ich mich hinsetze auf eine Couch, immer ein Kissen genommen, was ich dann vor meinem Bauch gehalten habe. Also ich glaube, jede, ich sage jetzt mal, mehrgewichtige Person wird das vielleicht jetzt nachempfinden können, wenn man das hört und sagt, oh ja, oh mein Gott, das mache ich auch immer. Oder es ist immer das T-Shirt zurechtzuppeln. Und das ist auch, also auch jetzt habe ich immer noch so Gedankengänge, so, oh Gott, wie sehe ich aus? habe ich ein Doppelkinn, etc. Das sind
nur noch so sprechen.
ja. Hm? Das sind alles so Sachen, die begleiten dich irgendwie immer. Und auch wenn ich jetzt manchmal so Fotos sehe, wenn zum Beispiel jemand spontan ein Foto von mir gemacht hat, dann habe ich auch immer noch manchmal diesen Moment, oh, ich sehe ja gar nicht so aus, wie ich das eigentlich dachte, wie ich eigentlich gerade aussehen würde. Und daran merke ich, da ich bin noch nicht 100% angekommen an diesem Level. Und ich meine, ich habe diese große Abnahme, die ist jetzt über 3 Jahre her. Also es ist, um Gottes Willen, ich will jetzt hier keinen Angst machen, das ist auf jeden Fall viel, viel besser geworden. Ich fühle mich ganz doll wohl in meiner Haut. Aber da sind trotzdem manchmal noch so Momente, wo man das dann kurz wieder vergisst und sich denkt, ah, oh Gott, so ist das ja gar nicht mehr.
Und während so einer Abnahme, das hattest du, glaube ich, vorhin auch schon kurz angerissen, ist es ja auch so, dass es, man stellt sich das ja immer so vereinfacht vor, dass man jetzt beschließt, abzunehmen. Und dann ist es so konstant und dann hat man es irgendwann geschafft. So wird einem ja auch immer vermittelt, würde ich sagen. Aber es ist ja mit Auf und Abs verbunden, auch bei dir gewesen.
Volle Kanne.
Wie bist du mit den Ups und Downs umgegangen?
Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals immer, wenn das Gewicht wieder hochging oder ich in so alte Muster verfallen bin, dass ich dann wie so eine Besessene im Internet geguckt habe nach Leuten, die mal ganz, ganz viel abgenommen haben. Mhm. Um irgendwie zu gucken, ging es denen auch mal so? Ist das normal? Geht es gerade nur mir so? Bin ich jetzt wieder schwach? Habe ich einfach nicht das genug Durchhaltevermögen und so weiter? Und habe dann immer festgestellt, dass darüber relativ wenig gesprochen wird im Internet, also über diese Up-and-Down-Phasen. Aber das liegt halt auch einfach daran, ich kann es auch verstehen, dass die Betroffenen darüber nicht so viel reden, weil generell das ganze Thema Abnehmen und Übergewicht ist mit so viel Scham behaftet, immer noch. Und das wird einem ja auch vom Umfeld auch oft, ich sag jetzt mal, gezeigt, dass sobald du wieder zunimmst, ist das halt eine Form von Versagen, du bist faul, du bist doch nicht so diszipliniert genug. Und das sind so Gedankengänge, die dich da ganz schnell begleiten, finde ich. Und ich weiß noch, dass ich mich da teilweise richtig verrückt gemacht habe und mir dachte, oh Gott, ist das normal? Aber ich habe immer wieder versucht, mir selber gut zuzureden, zu sagen, hey, das ist normal, es geht nicht immer gerade bergab. Es ist okay.
Nicht alleine.
Ja, man ist nicht alleine. Und ich finde, das ist auch immer so das Wichtigste in jedem Struggle, ob das jetzt Abnehmen ist oder irgendeinen anderen mentalen Struggle, den man hat. Wenn man sich immer wieder daran erinnert, man ist nicht alleine, da sind schon ganz viele andere Leute durchgegangen und haben das irgendwie daraus geschafft, egal wie schwer es war.
Ja, darüber hatten wir, glaube ich, hatte ich in der letzten Folge auch geredet, weil das, finde ich, ist auch so ein Gedanke, der einem wirklich auch viel helfen kann, dass man weiß, man ist nicht alleine und diese Person, also es gibt Personen, die genau in der gleichen Situation schon mal waren. Und man kommt da wieder raus. Und es ist eine Phase und vielleicht geht es einem gerade schlecht und es ist auch total richtig, das zuzulassen, aber die Zeiten werden auch besser. Und
time
will tell. Wenn du jetzt auf Instagram dir oder YouTube oder Plattformen suchst dir aus, die Fitnessbubble anschaust, da gibt es ja auch viele so Vorher-Nachher-Bilder. Was ist dein Gefühl dazu?
Mich haben die damals total motiviert tatsächlich. Ich verstehe total den negativen Aspekt dahinter, dass einem das auch als dritte Person, die das Bild halt nur sieht, total unter Druck setzen kann. Und vor allem, dass die auch manchmal ein bisschen unfair sind. Mhm. Viele von diesen Vorher-Nachher-Bildern, also vorher zum Beispiel in einer super unvorteilhaften Position und dann nachher perfektes Licht und so weiter. Ich sage aber ehrlich, ich habe damals auch Vorher-Nachher-Bilder gepostet, ich nehme mich da nicht 100% mit raus. Ich habe damals natürlich auch das unvorteilhafteste Bild genommen und mich dann im besten Bild gesetzt. Mhm. Natürlich, um mir ja auch selber so ein bisschen, sage ich jetzt mal, zu sagen, ey, mega, auch wenn das vielleicht nicht immer das Realistische war.
Aber vielleicht ist das ja auch ein bisschen das, was du vorhin meintest, dass man die Veränderung an sich selbst gar nicht so richtig sieht. Dass man vielleicht den Kontrast daran noch so erhöhen möchte.
Ja, total. Weißt
du, dass man so wirklich so schwarz auf weiß hat, okay, ich habe das geschafft.
Ja.
Ist ja klar, dass man da vorteilhaft und vorteilhaft ist.
Ja, eben. Also wie gesagt, weil in diesem ganzen Thema ja so enorm viele Unsicherheiten auch mitschwingen. Und auch mit, also das ist ja immer so diese Lüge, die ganz viele glauben, dass sobald man das Gewicht abgenommen hat, dann ist man auf einmal die selbstbewussteste Person. Und das ist die Lösung aller Probleme, die man bisher hatte in seinem Leben. Aber das ist ja eigentlich zu 99% nicht der Fall. Ich würde schon sagen, dass ich jetzt in vielerlei Dinge ein wesentlich befreiteres Leben fühle, sei es zu... Ich gehe mit Freunden im Sommer am See schwimmen. Ich mache mir nicht mehr so viele, immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so viele Gedanken wie früher. Oder halt das Problem im Flugzeug, kriege ich den Gurt zu, dieses Panikgefühl davor. Ich weiß nur, dass ich mir danach dann auf Amazon erstmal so eine Gurtverlängerung selber bestellt habe, damit ich im Falle nie wieder fragen muss. Thank God musste ich diese Gurtverlängerung nie benutzen. Also ich habe diese 10 € völlig umsonst ausgegeben. Aber das sind alles so Sachen, so Probleme, mit denen ich mich vorher auseinandersetzen musste, die habe ich jetzt nicht mehr. Und deswegen würde ich schon sagen, ist es in vielerlei Hinsicht ein wesentlich befreiteres Leben. Aber hat sich mein Selbstbewusstsein wirklich so krass verändert? Weiß ich nicht. Das würde ich sagen, das war vorher eigentlich schon relativ gut. Das ist tatsächlich durch die Abnahme erstmal richtig schlecht geworden. Also ich bin eigentlich viel unsicherer geworden als vorher. Und jetzt, so nach ein paar Jahren, kämpfe ich mich da wieder raus und sage, okay, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich geleistet habe, was ich kann, etc. Und es geht im Leben auch noch ein bisschen mehr als einfach nur die äußerliche Erscheinung. Und da kommen noch so viel mehr Sachen rein, die einfach lebenswerter sind, als 24/7 über dieses Thema nachzudenken. Aber es war halt ein Prozess.
Du hast gerade davon gesprochen, dass man sich das meistens so vorstellt, dass man dann abgenommen hat und dann ist das Leben kunterbunt und man hat alles geschafft. Du hast gleichzeitig gesagt, so ist es nicht, und dass du aber schon so ein Glow-Up so ein bisschen gespürt hast. Was war so der Moment, war das wirklich, als du dann so gesehen hast, okay, ich habe so und so viel abgenommen und jetzt, also hat es sich so angefühlt wie vorgestellt?
Nee. Ja. Gar nicht so richtig. Also das, so wie ich es mir vorgestellt habe, so war das gar nicht tatsächlich. Woran ich das vor allem auch gemerkt habe, wie andere Personen mit mir umgegangen sind. Also das fand ich eigentlich einen viel krasseren Vorher-Nachher-Vergleich, dass wirklich gesellschaftlich du anders behandelt wirst.
Und das ist ein Fakt. Ein konkretes Beispiel?
Das ist allein wie, wenn du fremde Menschen nach einem Rat fragst oder so, wie die auf dich reagieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich vorher immer nur unfreundlich behandelt worden bin und sowas. Um Gottes Willen. Also ich hatte ganz viele tolle Freunde auch vorher, bin ganz tollen Menschen auch vorher begegnet und es waren auch vorher Menschen freundlich zu mir. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Aber das sind auch so kleine Situationen wie zum Beispiel beim Arzt. Ich gehe zum Arzt, weil ich Kopfschmerzen habe und da ist nicht die erste Antwort, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, abzunehmen? Also so eine Sache, die ja damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Ja. Man wird auf so vielen Ebenen viel ernster genommen in Gesprächen. Sei es auf einer Party, du lernst neue Leute kennen, da sind nur, ich sag jetzt einfach mal, Männer, mit denen du dich gerade unterhältst. Wie gucken die dich an? Wie reden die mit dir? Etc. Also du, von allen Seiten, Ärzte, ja, Männer, von Menschen, denen ich auf der Straße begegne, Kellner im Restaurant, merkt man wirklich einen Unterschied. Finde ich. Ich finde es super traurig und es nervt mich, aber es ist nun mal meine Realität gewesen, so wie ich es empfunden habe. Es gibt bestimmt Leute, die empfinden das ganz anders, die können das dazu nicht relaten, aber das war etwas, was ich auf jeden Fall ganz krass gemerkt habe.
Ich wollte gerade sagen, das hängt ja wahrscheinlich auch sehr damit zusammen, wie die Gesellschaft, welches Schönheitsbild die Gesellschaft hat.
Ja.
Und wenn man, je näher man daran dran ist, wird man schon, glaube ich, unterschiedlich behandelt. So. Deswegen gibt es ja auch leider so Sachen wie Pretty Privilege oder andere Behandlung, weil du so und so aussiehst. Ja.
Ich hatte da neulich erst, sorry, dass ich unterbreche, ich hatte da neulich erst so ein Gespräch mit jemandem und der hat daraufhin gefragt, ja, aber meinst du nicht, das liegt daran, dass du dich jetzt selbst respektierst und deshalb auch von anderen respektiert wirst? Und meinte ich, dem würde ich ganz stark widersprechen tatsächlich, weil ich habe mich auch damals auf jeden Fall respektiert und habe mich auch so angenommen, wie ich bin. Natürlich habe ich darunter auf der einen Seite gelitten mit allem, was dazu kam, aber trotzdem habe ich mir halt gedacht, was soll ich jetzt machen, den ganzen Tag zu Hause sitzen und rumheulen?
Ja, voll.
Also ich habe mein Leben trotzdem gelebt und war glücklich und war der gleiche Sonnenschein, wie ich es heute bin, aber es hatte nie was mit meinem eigenen Respekt zu tun, sondern wirklich, wie Menschen auf mich reagiert haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil das ist ja vielleicht auch eher so dieses, was ist das Gespräch da mit der Person, mit der du darüber geredet hast, ergeben hat, dass du ja trotzdem eine andere Selbstwahrnehmung hast und dass aber gleichzeitig Menschen von außen halt aufgrund von so gesellschaftlichen Schönheitsidealen aber vielleicht denken, dass du dich selbst auch auf dein Äußeres reduzierst, weil es die Gesellschaft macht. Und das ist halt ja, glaube ich, dann irgendwie das Traurige.
Ja,
obwohl
total.
Du dich ja vorher auch schon mochtest, weil dein Aussehen nicht alles ist.
Ja,
so, weil
voll.
Es spielt ja noch ganz viel mehr zu.
Ja. Ich muss auch sagen, ich hatte vorher, würde ich sagen, umgekehrte Body Dysmorphia, weil ich habe mich nie so dick wahrgenommen, wie ich eigentlich war. Ich habe mich immer besser wahrgenommen und dachte mir, ist doch gar nicht so schlimm. Und erst so wirklich, als ich dann abgenommen habe, habe ich dann gemerkt, oh, das war doch echt. Also natürlich war dieser Moment im Flugzeug, das war ein krasser Klickmoment, der sehr augeneröffnend war, aber ich habe mich vorher trotzdem nie irgendwie so wahrgenommen. Und erst danach habe ich dann erst gecheckt, oh krass. Also deswegen, an mangelndem Selbstrespekt hat es auf jeden Fall nicht gelegen. Das würde ich auf jeden Fall direkt sagen.
Hast du, weil du bist ja auch zur Therapie gegangen, hattest du erzählt, hattest du so den Ursprung herausgefunden, warum du überhaupt so im Übergewicht gelandet bist?
Das ist, also wie gesagt, ein ganz langes Thema, aber da war auch viel in der Kindheit.
Okay.
Also das war so, dass wir haben ganz viel in der Kindheit gekramt, haben darüber gefragt, wie ist denn Essen, was war das für ein Thema bei euch in der Familie, wie ist damit umgegangen? Ich war auch als Kind, obwohl ich, das habe ich tatsächlich noch nie irgendwo erzählt, aber obwohl ich eigentlich immer ich würde persönlich sagen, relativ normalgewichtiges Kind war, weil ich trotzdem kann ich mich noch erinnern, dass ich mal in so einem Abnehmcamp war und sowas als Kind. Boah, das war so schlimm, 6 Wochen. Und da waren ganz viele essgestörte Kinder, aber in allen Richtungen. Also da waren Kinder, die haben gar nicht gegessen und dann waren Kinder, die haben halt so wie ich zu viel gegessen. Und ich erinnere mich noch, dann haben die da angefangen, in den Pausen heimlich Süßigkeiten zu dealen, dass die quasi essen sollten, die haben das dann nicht gegeben, die nicht essen sollten. Und oh, das war alles so ganz fürchterlich. Und über solche Sachen habe ich halt dann in meinem erwachsenen, jugendlichen Alter, wo ich dann halt versucht habe abzunehmen, das habe ich nie als relevant irgendwie betrachtet, dass solche Sachen irgendwie mich dann auch geprägt haben. Aber ja, da war halt ganz viel und auch generell auch wie bei uns in der Familie, Essen war immer ein Verbotsthema, es war immer schlecht. Ich musste, seit Kind sollte ich aufpassen, dass ich auf keinen Fall zunehme etc. Und das ist so, ja, also ich weiß, dass da auf jeden Fall viel aufgearbeitet werden musste und dass ich da halt einfach mein, so wie ich Essen als Kind gelernt habe, das musste ich komplett neu verknüpfen, jetzt als Erwachsene.
Schwarzwälder Käsekuchen. Ich dachte erst, es ist Schwarzwälder Kirschtorte, aber das sieht so juicy aus.
Sieht so lecker aus. Ja. Ich habe es vorhin schon gesagt, vielen Dank. Ich finde das ein ganz tolles Podcast-Format, ja, in dem man einfach isst. Also vielen Dank für dieses tolle Lunch hier.
Total gerne. Wir kümmern uns hier um die Gäste.
Das war wirklich.
Ja, dann, ich würde das, glaube ich, total gerne direkt abprobieren. Oh, ja, da ist sogar Schokolade oben so hart drauf. Oh, da. Oh.
Sieht so geil aus.
Das.
Ich warte auf dich.
Oh mein Gott. Ja, ich komme hier gar nicht durch. Ich brauche noch kurz perfekte Dings hier. Oh, ich hätte vielleicht den Löffel.
Naja. Cheers. Mm. Oh mein Gott. Ich brauche wirklich 10 Stück davon für zu Hause. Mhm. Boah, das ist krass lecker.
Verdammt. Das ist insane, weil in der Mitte so harte Schokolade ist. Dann ist da dieser Käsekuchen drumherum. Mhm. Und die juicy Kirschen. Boah.
Das Halleluja. Ist ultra lecker.
Ich glaube, das ist das leckerste Dessert, was ich, also Top 3, was ich hier gegessen habe.
Ja, das ist wirklich krass. Also, wow. Mm. Ich brauche das Rezept davon. Mhm. Das ist mega. Mhm.
Backst du auch viel dann eigentlich?
Nee. Gar nicht, ich bin mehr, gar keine Bäckerin. Mhm. Ich liebe Kochen, weil ja, ich finde, beim Kochen dürfen einem Fehler passieren, aber beim Backen dürfen einem keine Fehler passieren, weil sonst ist alles Kacke.
Genau das sage ich auch immer. Ja, weil meine Schwester, die hat, die muss glutenfrei essen, weil die hat Zöliakie.
Und oh, meine Cousine auch. Ja. Aber auch so ganz krass.
Ja, ja, genau.
Fürchterlich,
ja. Ja, ja, genau. Nervig. Und früher, wenn meine Mama so, gerade als wir das so erfahren hatten und dann so natürlich gucken mussten, was wir machen und so, meine Mama hat immer viel gebacken, die hat immer jede Woche einen Kuchen gebacken. Und dann hat sie aber auch angefangen, so glutenfreien Kuchen zu machen und da hat sie sich immer genau ans Rezept gehalten, weil genau das Ding war so, ja, okay, man muss sich beim Backen ans Rezept halten.
Ja.
Aber bei glutenfreien Sachen geht das nicht. Da musst du so gamblen und bist so, ja, okay.
Echt?
Ich jetzt, ja, weil wenn ich genau die gleiche Menge Mehl nehme wie im normalen Rezept, das macht alles viel trockener. Und dann hast du hinter so einen trockenen Kuchen und so. Aber ja, gehe ich 100% mit bei normalen Rezepten. Das Einzige, was ich machen kann, ist Tiramisu. Das erzähle ich auch gefühlt in jeder Podcast-Folge immer sehr stolz.
Ist auch immer geil. Tiramisu ist gut zu können.
Ja, ja, voll. Du bist ja jetzt schon echt lange dabei.
Ja.
Im Business. wovon träumst du noch? Was würdest du noch gerne machen?
Oh, darüber habe ich tatsächlich letzte Woche richtig intensiv nachgedacht.
Kannst
du Gedanken lesen?
Ja.
nee, weil ich habe, tatsächlich habe ich mir, also natürlich gibt es so ein paar Sachen, wo ich mir denke, oh, das wäre schon cool. So, ich glaube, ich würde noch mal voll gerne noch ein zweites Kochbuch schreiben. Vielleicht auch ein drittes und ein viertes, mal gucken, wie es läuft. Aber ich habe gar nicht so ein 5-Jahres-Plan oder so ein 10-Jahres-Plan wie ganz viele. Mhm. Ich habe so eine ganz grobe Richtung, aber denk mir selber immer so, wenn es nicht klappt, dann kommt irgendwas anderes, was vielleicht noch viel geiler ist. Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man sich da selber so ganz krass versteift, dann macht man sich vielleicht auch viel schneller irre mit diesem Thema. Und deswegen, ich bin dankbar für alles, was kommt. Ich bin überhaupt schon dankbar, dass ich das jetzt hier machen kann. Wie crazy hätte ich
früher... Darf man das Arbeit nennen?
Ja, wirklich. Ey, ich sitze hier, esse so einen mega geilen Kuchen, trinke Aperol und kann das gerade Arbeit nennen. Also hammergeil. Nee, und deswegen, ich bin ganz doll dankbar für alles, was ich bis jetzt schon erreicht habe und freue mich auf alles, was da noch weiteres kommt, ohne mir da selber so einen Druck zu machen.
Ja.
Deswegen, wird schon geil,
ja,
bin mir sicher.
Wird schon geil, optimistisch. ja, aber same, weil ich bei mir ist auch so, ich finde es immer echt krass, wenn Leute so einen 5-Jahres-Plan haben, weil ich glaube, es geht auch nur in so bestimmten Lebensformen, die man so hat, dass man wirklich das so krass planen kann.
Ja.
Weil bei mir passiert es auch so, dass ich jedes Jahr immer 30 neue Ideen habe, die ich gerne dann vielleicht doch umsetzen möchte. Und ich gehe damit auch immer allen auf die Nerven. Ich bin immer so, oh, wir könnten das machen. Mhm. Und alle sind schon so, ja, okay, und jetzt irgendwann reicht's auch. Ich habe noch vor einer Woche, glaube ich, drüber nachgedacht mit einer Freundin, weil sie hat überlegt, ob sie jetzt nächstes Jahr vielleicht auswandert. Mhm. Und meine Managerin ist letztes Jahr ausgewandert nach Mallorca. Und dann war ich so, hört sich gar nicht mal so unattraktiv an. Und dann war ich so, bin ich jetzt so in dem Alter, wo man dann einfach so jetzt drüber nachdenkt? Weil wenn du Auswahl hast, kannst du das dann ja auch mal nächstes Jahr dann machen. Also gehört natürlich
zur Planung zu.
Aber ich gehe voll mit, weil ich habe auch das Gefühl, ich habe nämlich mal, ich mache jetzt, glaube ich, so seit so 6 Jahren Social Media und habe auch so drüber nachgedacht, ob das vielleicht cooler gewesen wäre, hätte ich früher mit manchen Sachen angefangen. Und dann bin ich aber irgendwann drauf gekommen, dass ich mir so dachte, es war schon alles richtig so. Ja. Es hat sich schon alles so ergeben, wie es sich ergeben sollte, weil ich persönlich wäre auch gar nicht bereit gewesen. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich so auch, keine Ahnung, manche Sachen, also mein Studium oder so, gar nicht zu Ende gemacht. Und das hat mir aber damals zu der Zeit voll viel gegeben, weil mir es auch voll viel Spaß gemacht hat. Und ich hätte wahrscheinlich, ich wäre total lost gewesen auch und bin total froh, dass es so gekommen ist.
Ja, voll.
Und ich glaube, es kommen die Sachen, für die man bereit ist.
Period.
Ein bisschen delusional darf man sein und sich Sachen wünschen, aber...
auf jeden Fall. Ja. Nee, das finde ich auch. Also I agree 100%. Und genau das denke ich mir ganz oft. Man muss, egal wie scheiße manche Sachen im Leben waren, aber alles hat mich letztendlich zu dem gebracht, wo ich heute bin. Ja. Und ich glaube, wenn auch nur eine Sache anders gewesen wäre, dann würde ich jetzt hier wahrscheinlich gar nicht sitzen und mit dir reden.
Das ist so krass. Darüber habe ich schon so oft nachgedacht, weil ich auch immer denke... Als ich so von zu Hause ausgezogen bin, ich hätte mich ja auch für eine andere Stadt entscheiden können.
Von wo kommst du ursprünglich?
Duisburg.
Ah.
Aus dem Pops.
Kommst du aus Berlin?
Ja.
Born and raised.
Born and raised Ur-Berlinerin. Kannst du Berlinern?
Ja.
Kannst du einmal was sagen?
Oh, meine Mama hat mir früher so ein, ich esse Klops, auf immer Klops, ich kicke staune Wunder mir, auf immer jetzt so auf die Tür. Ich kicke hin, ich kicke her, wer steht vor der Tür? Icke.
Oh mein
das
Gott,
ist so ein Alt-Berliner, so Alt-Berliner Spruch, keine Ahnung. Und den hat mir meine Mama immer schon als Kind eingeprügelt. War so, du musst Berlinern.
Das ist so geil.
In meiner Familie Berlinern, also mein Vater kommt von der Nordsee, die kommen von ganz woanders, aber mütterlicherseits.
Auch aber nicer Dialekt.
Ganz anders auch immer wieder. Und meine Mutter, da ist die Familie wirklich Ur-Berliner durch und durch in mehreren Generationen. Und das merkt man auch, weil die alle Berlinern noch. Wirklich, also Hardcore-Berliner.
Berlinerst du auch manchmal noch?
Wenn ich mit meiner Familie bin, dann manchmal so scherzeshalber, aber irgendwie nicht serious, also nicht ernsthaft. Mhm. Leider. Obwohl das so, ich finde, das ist so ein sympathischer Dialekt.
Ich finde es auch so cool. Ich habe darüber auch schon mal in einer Folge geredet. Ich finde es auch irgendwie total lässig, wenn man so einen Dialekt auf einmal raushört. Ich finde so, oh, oder auch so Leute, die so Dialekte extrem gut nachmachen können.
Ja.
Ich immer so, okay, wow, was für ein Talent. So. Ich teste das dann auch immer ganz gerne aus. Immer so, ja, kannst du auch so nordisch, so Hamburg-mäßig, kannst du so süddeutsch? Das ist irgendwie, ich finde es ganz, ganz, ganz super. Ja, das heißt, von dir können wir vielleicht noch neue Kochbücher erwarten in der nächsten Zeit. Schauen wir mal. Würdest du die dann auch wieder so wissenschaftlich hinterlegen oder würdest du einfach wirklich so ein Kochbuch machen, weil du deine Geschichte jetzt schon erzählt hast?
Ja, also ich glaube nochmal, das gleiche Thema würde ich nicht machen, weil das ist halt auch bis zu einem gewissen Punkt erzählt. So generell ist auch die Frage, wie lang mache ich so diesen Abnehmen, mache ich überhaupt Abnehmen-Content? Ich weiß es gar nicht, ich will das gar nicht so deklarieren, aber so bewusste Rezepte zum Abnehmen, wie lange ich das noch machen kann, weil ich denke mir, irgendwann ist so eine Geschichte halt auch auserzählt. Natürlich hilft das Leuten, aber wenn ich jetzt erzähle, ja, ich habe vor 10 Jahren übrigens mal 50 Kilo abgenommen, ich kann wieder was erzählen, dann denkt sich halt auch irgendwann jeder so.
Zeit, Leute.
Ja, aber dann denkt sich halt auch jeder so, okay, go, no. So, lass dir was Neues einfallen. Ja. Und mittlerweile, privat entwickle ich mich ja auch dazu, dass ich halt wirklich diese Leidenschaft fürs Kochen entwickelt habe. Und mir macht das wirklich Spaß, in der Küche zu stehen, stundenlang irgendwas auszuprobieren und wirklich auch für Freunde zu kochen. Das ist ja für mich auch so ein Riesending, so eine Love Language. Und ich glaube, ich kann mir eher vorstellen, dass das nächste Buch ist, und wie geht's jetzt weiter? Also jetzt hat man mal so eine riesen Abnahme gehabt. Und wie lebt man denn jetzt eigentlich dann damit, nachdem man dann abgenommen hat? Weil ich finde, ganz viele hören dann immer auf ab diesem Punkt. Aber wie integriert man das denn in sein neues Leben? Wie kann man denn diese Liebe zum Essen wieder entdecken? Wie kann man denn diese Ruhe im Kopf kriegen? Und ich glaube, das nächste Thema oder das nächste Buch würde ich eher auf das Thema legen, so ein bisschen Comfort Food mäßig. Also von wegen, was tut mir gut? Und so ein bisschen Eat, Pray, Love Style. Mm,
toll.
Was macht Essen generell mit Menschen? Wie verbindet das? Weil das ist ja so viel mehr als einfach nur Nahrungsaufnahme. Es sind Kulturen, es verbindet Leute, es schafft Erinnerungen, Nostalgie etc.
Den Fokus so weg vom Stress und
mehr
zu den positiven Sachen vom Essen.
Das könnte ich mir vorstellen.
Hey, das hört sich so phänomenal an und ich glaube, das wäre auch der perfekte Abschluss für diese Folge mit diesem Ausblick auf die nächste Zeit. Vielen Dank, dass du heute hier warst und dass du so viel von deiner Geschichte nochmal geteilt hast. So
vielen Dank für die Einladung und fürs tolle Essen.
Ja, super gerne. Wir beenden jetzt noch unser Dessert, lassen es uns schmecken. Es war wirklich, also es ist wirklich so lecker.
Ja.
Und wir sehen uns nächste Woche ganz wie gewohnt in einer neuen Folge à la carte. Danke, dass ihr dabei wart.
Ciao.